Ja, hallo Mario.
Danke, dass ich hier sein kann.
Danke, dass du mir ein Interview gibst. Siehst du dich selbst als spirituellen Lehrer?
Die Bezeichnung Lehrer bedeutet, dass es irgendjemand vor mir gibt, der irgendwas nicht weiß und dem man was erklären müsste. Und da schwingt so ein bisschen was mit von wegen, ich habe was, was der andere nicht hat. Oder umgekehrt, ich habe was nicht, was der andere loswerden möchte. Ich sehe mich selber nicht als Lehrer. Überhaupt nicht. Das ist eine Funktion, eine Rolle, die ausgeübt wird, für die ich nichts kann. Also es war nie der Wunsch, ich möchte andere Menschen belehren oder anderen Menschen helfen, sondern das Leben hat mich genau in diese Position geschoben. Und um es irgendwie zu benennen, mir ist nichts anderes eingefallen. Also es heißt nichts anderes eingefallen. Das kommt dem so ein bisschen am nächsten. Also beim Bäcker muss auch drüber stehen, Bäcker, ne, dann sieht man da hin und wenn Autoreifen haben, dann von daher muss man das irgendwie bezeichnen. Und ob man das nun Satsang-Lehrer, Non-Duality-Coach, wie man es auch immer nennen mag. Aber es ist nichts, wo irgendeine besondere Bedeutung hinterhängt. Also es ist genau das Gleiche wie ohne Wertung, wie Bäckereiverkäufer, Autohändler, Müllmann, Schüler, Rentner, was auch immer. Aber es ist nichts fürs Irgendwann.
Ist mehr so ein Label, das in der Gesellschaft oder vor anderen Leuten vielleicht ab und zu mal nötig ist, aber es steckt eigentlich nicht viel dahinter.
Genau. Also in dem Moment, wo es, würde ich sagen, generell, wenn es darum geht, das Objekt hier, sagen wir mal, zu beschreiben, das ist immer, das ist so die Schnittstelle, wenn man das so nennen möchte, zwischen der Wahrheit und der Lüge, die wir hier so alle miteinander spielen. Und da wird es immer blöd. Also ich merke in dem Moment, wo man hier was wissen will, fühlt sich es komisch an, weil es ist einfach nicht echt. Aber in dem Spiel gehört es mit dazu und von daher muss man es benennen.
Du hast eben Non-Dualität schon erwähnt. Was ist das?
Non-Dualität ist, würde ich sagen, dass der Begriff, der hier in unserer Realität gewählt wird, um die Wahrheit etwas zu beschreiben, um etwas näher zu kommen, um der Suche und der Sehnsucht des Menschen ein Ziel zu geben und zu sagen, hey, du bist vielleicht im ersten Teil deines Lebens unterwegs, noch reich, berühmt und sexy zu werden, aber all das, was du merken, wird dich nicht erfüllen. Und es gibt hinter all dem, was wir hier miteinander spielen, gibt es eine Wahrheit. Und diese Wahrheit bedeutet, es gibt nichts Getrenntes, es gibt nur das Alleine. Und paradoxerweise kann man das nun mal nicht wahrnehmen, weil es jenseits der Wahrnehmung ist. Aber das, was wahrnehmbar ist, alles mit einschließt. Also es gibt nichts, was es nicht ist, aber das, was hier ist, ist es nicht per se. Und die Büchereien sind voll davon, mit Büchern, die Wahrheit schreiben, aber keins kann das transportieren, was diese Non-Duality, dass das, was wir eigentlich essentiell sind, beschreiben kann.
Ja, Bücher können aber ein Hinweis sein, ne? Und, und können was öffnen in dem Moment, aber nicht quasi die Bücher als Grund dafür, dass sich was öffnet, sondern einfach, weil es einfach stimmig war in dem Moment, weil es anstand.
Genau. So wie ja auch jedes Non-Duality-Treffen, jeder Satsang, jede Advaita-Veranstaltung ja eigentlich auch nie das ist, worum es geht. Sondern es sind auch immer nur Fingerzeige, es weist immer nur darauf hin. Und es gibt nichts Falsches in dem Spiel. Weil diese Absolutheit, das Alleine, Gott, wie es die Mystiker von mir aus nennen, oder wie wir es auch immer beschreiben wollen, beinhaltet ja alles. Und ich bin nicht in der Lage, in diesem Körper hier irgendeine Bewegung zu machen, wenn es die Absolutheit nicht eigentlich anschiebt. Also es ist klar, dass jede Handbewegung, jeder Blick, egal ob ich in die Kammer gucke oder aus dem Fenster, nicht unter meiner Kontrolle ist. Also dieses Ding hier wird gespielt mit jeder Faser, mit jedem Atemzug, mit jeder Blähung, mit jedem, was es auch immer erlebt. Und so ist es mit allem. Und von daher ist dieses Buch genauso richtig wie jeder Satz, wie alles andere auch. Aber es weist eben immer nur darauf hin, es kann nicht das präsentieren, was wir als Essenz sind.
Andererseits ist alles das.
Richtig, oder? Richtig. Aber es ist nicht, das ist nicht per se das. Also ich bin nicht Mario, aber ich bin das, was Mario ist. Ich kann nur sagen, in dieser Jesus-Szene heißt es immer, ja, ich bin alles. Ja, ich fühle mich überall. Wenn ich so eine Leute vor mir habe, dann sage ich immer, wenn du dich überall fühlst, dann sag doch mal, wie geht's in meiner Bauchspeicheldrüse gerade? Und dann kommen sie ins Staunen, so ins Stolpern. Also merken, es stimmt nicht. Ich bin zwar alles, aber ich bin nicht explizit die Lampe über mir, aber ich bin das, was die Lampe ist. Aber ich bin nicht die Lampe. Ja, weil die Lampe ja auch nur in meinem, sagen wir mal, Verstand sich prägt und weil ich schon mal als kleiner Junge erfahren habe, das nennt man Lampe, dadurch entsteht Lampe. Also von daher.
Dadurch entsteht der Begriff Lampe, ja.
Genau.
Aber es kann sein, dass der Fokus sich von eigenem Körper verschiebt auf den Raum oder auf alles.
Ja.
Und dass dann die Wahrnehmung zwar weiter vom Körper ausgeht, aber das ist nicht mehr, wird nicht mehr benutzt, aus da draußen ich zu konstruieren.
Genau, genau. Weil die Wahrnehmung, die sich normalerweise ein Mensch vorstellt, dass die in diesem Körper drin ist, ist ja nicht. Das scheint ja erstmal nur, je mehr ich mit diesem, je mehr ich denke, ich zu sein, dieser Körper zu sein, desto mehr fühlt sich so an, als käme die Wahrnehmung aus diesem Körper heraus. Aber wenn realisiert wurde, was ich eigentlich bin, dann ist der Körper Teil dieser Show. Und es wird alles als das eine erfahren. Und das ist vielleicht in Interaktion mit anderen hier etwas näher. Aber nicht wirklich dran. Das heißt, bei Bewegungen, Worten, Blicken, gibt es immer einen, der auch hier mit beobachtet, was hier rauskommt. Also es ist immer eine Position, wo man sagen kann, die Wahrnehmung, die ist nicht greifbar. Die ist, man kann sie nicht ordnen. Es fühlt sich, oder es denkt sich so, als dass sie hier näher dran ist. Aber in Wahrheit ist das alles eine
Suche. Und trotzdem ist es so eingebaut, dass jetzt die Fürsorge wahrscheinlich zuerst für den eigenen Körper ist. Ne? Sei es in einer Notsituation, wo schnell reagiert werden muss, sei es allgemein für Schutz und Essen und Nahrung und Atmen.
Ja. Anscheinend, ja. Aber so wie schon lang, anscheinend, es scheint so. Weil da wird immer, da kommt so eine ich will jetzt nicht sagen Täterschaft, weil Täter benutzt man immer bei irgendwie so negativen Taten. Da kommt so die Möglichkeit, oder das suggeriert so, ich könnte selber was machen. Ich könnte selber für meine Ernährung sorgen. Ich könnte selber für das und das machen. Aber es ist keiner, der es macht. Es passiert automatisch. Und wie sagt man so schön, dass einer kann sich nur dadurch erfahren, dass er sich hier trennt und in Verbindung mit so einem Körper-Geist-System eben irgendwelche Erfahrungen macht. Und das ist auch soweit völlig, völlig okay. Es wird eben nur dann ein Problem, wenn ich denke, ich bin das. Weil dann fange ich an zu leiden, dann fange ich an zu zweifeln. Dann fange ich an zu sagen, habe ich das richtig oder falsch gemacht? Und in dem Moment, wo klar ist, dass hier eine Rolle sich spielerlos spielt, gibt es kein Falsch mehr. Und dann gibt es auch keinen, muss mich richtig ernähren oder muss mich richtig bewegen oder muss für meinen Lebensunterhalt sorgen oder was es auch immer ist. Es passiert eben einfach. Und das ist richtig. Der Fokus ist trotzdem eher hier als bei dem illusorisch anderen, weil sonst würde das Spiel wahrscheinlich nicht funktionieren. Also.
Ist es auch möglich, dass der Denker ganz wegfällt und der Beobachter, dass da einfach gar keiner mehr ist, dass da einfach nur Leben passiert?
So ist es ja eigentlich. Das ist ja das, was wirklich ist. Also das, was wirklich ist, da ist kein Denker und kein Beobachter und da findet doch eigentlich überhaupt kein Leben statt. Je mehr man sich in, oder je mehr dieses, sagen wir mal, so runtergedimmt wird wieder in dieses Realitätsding, dann springt wieder ein Denker an, dann gibt es wieder einen Beobachter. Aber wenn man mal die Wahrheit so als Wahrheit bezeichnen möchte, dann ist ja überhaupt nichts. Aber dieses Nichts ist randvoll. Also es ist nicht, ist keine Leere in dem Sinne, wie sich ein Kopf vorstellt. Also nicht wie das Wort Nichts. Ne? Nichts suggeriert immer, dass gar nichts, es ist leer. No thing, das Englische, kein Ding, aber es ist, ja, randvoll, es ist kein Platz für irgendwas Zweites.
Es ist beides.
Genau. Also.
Und in diesem Leben, ohne einen Täter oder Tour oder einen, worauf alles bezogen wird, kann trotzdem Wille passieren. Aber es hat eigentlich keinen Zweck zu sagen, freier Wille, weil es ist keiner da, der frei sein kann. Oder man sagt, es ist also freier Wille, weil es überhaupt die ganz große Freiheit ist.
Genau. Ich sage mal, ich habe einen freien Willen. Der ist frei von jedem Ich. Also wenn er frei ist vom Ich, dann ist die Frage nicht mehr, von wem mache ich was, will ich was oder wie auch immer. Selbst wenn da ein Wollen ist, kommt dieses Wollen von mir aus, nennen wir es Schöpfung. Kommt es aus der Schöpfung. Und ja, es ist immer faszinierend, wenn man so versucht, drüber nachzudenken, dann rutscht das alles so komplett in diese Stille, in diese Leere. Es kann alles sein, es kann jeder Wille sein, es kann, es gibt alle, wir brauchen nur das Fenster zu gucken, also es gibt alles Mögliche und auch alles, was man sich so nicht vorstellen kann, dass das schöpfungsgewollt ist, wenn man sich ansieht, wie mit Menschen und Planet und so umgegangen wird, aber genau aus dieser, wie soll ich sagen, aus dieser Perspektive, aus diesem zustandslosen Zustand heraus, ist klar, dass das ein riesengroßes Zusammenspiel ist, was genau so zu sein hat. Und das eigentlich alles die gelebte Liebe ist, so wenn man das so nennen möchte. Wobei bei dem Wort Liebe muss man wieder aufpassen, weil Liebe suggeriert wieder partnerschaftliche, romantische Liebe und von der sprechen wir hier nicht, sondern das ist auch nur ein Synonym für das, was wir sind, Non-Duality, Advaita, das Allereine, wie auch immer. Und der Wille, die Frage stellt sich eigentlich nicht, ob da ein freier Wille ist oder ob ich das entscheiden kann oder nicht. In dem Moment, wo klar ist, wer ich bin, ist zweifelsfrei klar, dass jede Handbewegung, jeder Gedanke, jeder Blick, jede Wahrnehmung, alles nur wahrgenommen wird, aber nicht selbst initiiert wird. Es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, als wäre, Mensch, jetzt kann ich aufstehen und Chakra und energisch. Aber wenn ich versuche, den zu finden, der da Chakra macht, dann lande ich eben genauso wie alle anderen, die auf diesem, die dieses größte Geschenk bekommen haben, immer wieder da, wo es nicht nur still und leer und ruhig wird, sondern auf der Ebene dahinter. Also das, was Stille und Leere essentiell ist.
Was bietest du für Veranstaltungen an?
Momentan sind wir unterwegs mit Wohnmobil und gucken, wo uns das Leben so hinhaben möchte. Und die Veranstaltung, die ich bisher gemacht habe, war eigentlich so eine gesamte Bandbreite. Also es ging los bei Einzelsitzungen in meiner Praxis, ich bin rein rechtlich, habe ich den Heilpraktiker für Psychotherapie, bin seit 10 Jahren in dieser Praxis und egal wer da kommt, ich nehme jeden an, weil wenn das Leben mir irgendjemanden schickt, passiert es nicht ohne Grund. Also egal wer kommt, ob da jemand mit einer körperlichen Krankheit kommt oder mit einer psychischen Störung oder ob jemand schon mal gemerkt hat, oh, ich finde mich nicht mehr, wie auch immer. Also da wird jeder genau da in Empfang genommen, wo er sich gerade befindet. Also es gibt sowohl die Menschentherapie-Varianten, es gibt die energetischen Heilmethoden, es gibt Gespräche, es gibt Schweigen. Und darüber hinaus alle zwei Wochen einen offenen Satsang-Abend in Berlin, der jetzt zurzeit natürlich nicht stattfindet, aber je nachdem, wo wir landen nach der Reise, werden diese Sachen auf jeden Fall weitergehen. Bis jetzt sieht es so aus, dass wir erstmal nach Berlin zurückkommen und da erstmal weiter alles regeln. Was machen wir noch? Das Angebot ist so vielseitig. Weil durch die Lebensgeschichte von dem Ding bin ich mit allen, wie soll man sagen, mit allen Themen in Verbindung gekommen, mit Schamanismus, Psychotherapie und energetischen Heilmethoden, sodass ich auch für die Interessierten, die wollen, einen Rahmentrommelbau anbiete. Also ich mache einmal im Monat einen Workshop, wo Leute ihre eigene schamanische Trommel bauen können. Richtig aus Tierhaut, mit Holz, mit Räuchern, mit allem, was dazugehört. Dann waren wir die letzten drei Jahre im Sommer jeweils eine Woche an der Nordsee auf der Hallig-Roge zum Sommerretreat, wo es ausschließlich um das Thema Wer bin ich geht. Und viele haben da gesagt, Mensch, das ist aber echt eine Herausforderung, weil auf so einer Hallig gibt es ja nur so ein paar Häuser auf so ein paar Hügeln und sonst ist da nichts, gar nichts. Das heißt, ich habe auch außerhalb der Retreat-Zeiten keine Möglichkeit, mich großartig abzulenken. Und ja, also in Kurzform, Satsang ist das Thema Retreat zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Orten, Einzelgeschichten und was als, wie soll ich sagen, so als Sahnehäubchen noch mit dazukommt durch meine Partnerin Tina, die auch ausgebildete Reitlehrerin ist und eigene Pferde hat, machen wir auch immer eine Veranstaltung, zumindest eine Veranstaltung im Jahr, wo wir die Pferde mit einbeziehen. Also wo Menschen erstmal mitkriegen, die schon meinen, sehr gefestigt in sich zu sein oder ihre Mitte gefunden zu haben, was dann passiert, wenn die mit dem Pferd auf einer Weide alleine gelassen werden. Und sie merken, jetzt kommt plötzlich Angst oder jetzt kommen steigen plötzlich Tränen in die Augen oder wie auch immer. Und das ist eine Sache, da haben wir mit angefangen, wollen das auch noch ein bisschen erweitern und eigentlich so eine Palette für jedermann bieten. Also egal, ob man ein Tier interessiert ist oder heilungsmäßig interessiert ist oder aber schon mitbekommen hat, das ist alles schön, macht den Traum ein bisschen schöner, aber eigentlich bringt es nicht wirklich was. Dass er dann sagt, okay, auch für die haben wir nicht nur ein offenes Herz, sondern auch eine Tür. Und
wie läuft dein Satsang ab? Was passiert da? Also werden Fragen gestellt, wird meditiert, was sprichst du?
Es ist immer unterschiedlich. Es sind meistens kleine Gruppen, weil ich mag trotz allem den persönlichen Kontakt. Also wer zu mir kommt, wird nicht in eine Reihe gesetzt und dann wird vor sich hin erzählt und alle stehen dann auf und gehen wieder, sondern zurzeit ist es noch so, dass ich den persönlichen Kontakt mag. Also es sind immer kleine Gruppen, so 7, 8, 9 Leute und die Menschen bringen die Themen mit. Es kann sein, dass die meiste Zeit geschwiegen wird. Es kann sein, dass im intensiven Frage-Antwort-Austausch dieser Input rüberkommt, der nicht wirklich ein Input ist, sondern für Output sorgt, ne? Also kein Wissen für den Kopf, sondern dass klar wird, dass dieses ganze vermeintliche Wissen im Kopf überhaupt absolut falsch ist und in jeder Grundlage entbehrt. Meditation klassischerweise sind da selten dabei, teilweise sind so eine Art Körperübungen dabei, wo mit einfachen Methoden wahrnehmbar wird, dass der Gedanke, es gibt mich als körperlich getrenntes Wesen, dass der innerhalb von ein paar Minuten durch eigene Erfahrung als falsch erkannt wird. Also fühl mal die Außengrenze deines Fingers. So, da muss man natürlich immer ein bisschen anleiten, muss erstmal den kreisenden Verstand so ein bisschen zur Ruhe bringen, das dauert, aber so eine klassische Meditation, Lebensmeditation ja noch.
Wie würdest du es aus deiner Sicht sagen, Gehst du auf die Geschichten ein oder ist der Hauptfokus drauf, einfach auf Non-Dualität hinzuweisen?
Ist eine Mischung. Also ich merke aber auch, dass es da einen Wandel gibt. Also die Rolle, so wie jede Rolle, die wir hier spielen, ist jede Rolle ein Wandel. Und zur Zeit ist es noch so, dass die Geschichte erstmal genommen wird von dem Medium, dass die Geschichte anerkannt wird, sie darf sein, sie ist völlig in Ordnung. Und dann wird so, wie soll man sagen, wie von hinten durch die Brust ins Auge, wird in der Unterhaltung über die Geschichte, läuft der Fokus oder der rote Faden immer mehr dahin, um demjenigen selber klarzumachen, dass das, was er bis jetzt über sich gedacht hat, falsch ist. Also eigentlich so, dass die meisten das überhaupt nicht mitkriegen, dass sie am Ende dann da landen und sagen, warte mal, jetzt bin ich ja durcheinander. Das stimmt ja alles überhaupt. Also es ist bei mir nicht so, dass man nur da sitzt und sagt, es gibt nichts, das ist alles eins und om und dich gibt's nicht und so weiter, weil das ist so eine, das gab eine Phase, da kam hier genau das Gleiche raus. Und ich habe bemerkt, dass bestimmte Leute da zwar sitzen und nicken, aber es passiert nichts. Dann habe ich irgendwann mal den Begriff Advaita-Zombie gelesen und gesagt, naja, ein bisschen passt das ja. Und seitdem ist es so eine Mischung und passt doch zu dem Mario, zu dem, wie er so im Leben ist, weil er einfach so ein Tausendsasser ist, so auf allen Ebenen unterwegs und durch die intensive Beschäftigung auch mit Thema Psychotherapie und die Heilpraktiker-Ausbildung und Schamanismus und Heilpflanzen und Ayahuasca-Zeremonien und all so eine Sachen, auch überall so jeden da abholen kann und mitfühlend sein kann. Ich kann nur jemanden da abholen, wo er ist, wenn ich selber das schon mal am eigenen Leib in Anführungszeichen erfahre. Und von daher ist die Story der Aufhänger, aber der rote Faden geht immer direkt dahin. Und das ging schon so weit, dass ich einer Dame in meiner Praxis einmal, die meinte, sie wollte eine Heilung, sie wollte das weghaben. Dass sie gesagt hat, nee, kann ich nicht machen. Das fühlt sich jetzt nicht stimmig an. Weil da ist ganz viel dahinter, das muss erstmal so sein, warum wir es weghaben. Sie müsste erstmal hingucken, warum will sie das weghaben und all so eine Sachen. Dass sie ihr gesagt hat, nee, kann ich nicht machen. Und witzigerweise, dieses kann ich nicht machen, öffnete wieder den Weg von wegen, ja, warum denn nicht? Und dann landeten wir beim Thema, wer bin ich eigentlich? Und dann war das Thema, mit dem sie gekommen ist, überhaupt nicht mehr im Fokus, sondern nur noch dieses von wegen, ja, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und das, was vorher war, spielte keine Rolle mehr. Und die meisten kommen einmal zum Termin, da geht so aus der Erfahrung raus 2-3 Stunden. Nach 2-3 Stunden ist eigentlich jeder vom Abholen bei der persönlichen Geschichte bis hin zu dem, was es war, so 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und dann ist so, dass man sagt, jetzt ist alles gesagt. Und dann können die Leute gehen, dann wuschelt sich das irgendwie neu zurecht. Und dann sehe ich sie ab und zu beim Satz an wieder. Oder manche sind bei irgendeinem Retreat dann dabei. Aber so Einzeltermine waren bis jetzt alle, wie gesagt, war eigentlich nicht mehr nötig. Weil es klar, der Rest ist das tägliche einerlei. Das, was kommt. Wie freier Fall, ohne aufzuschlagen. Das ist kein Bedarf mehr, irgendwo zu enden. Bei vielen. Nicht bei allen. Bei anderen habe ich gehört, so die Wand sind dann da wieder aufgetaucht und so. Aber im Großen und Ganzen bestätigt das Feedback der Leute schon, dass das Abholen und dahin führen mehr bringt. Auch unterm Strich bringt es gar nichts. Also ob ich da nur jemanden abhole, so irgendwo hinbringt, aus der Absolutheit gesprochen, passiert sowieso nichts. Und dann kann man nicht sagen, es bringt irgendwas. Das hat irgendeinen Vorteil oder einen Nachteil. Weil egal, ob ich hier drastisch gesprochen an Krebs sterbe oder 120 werde und gesund eines Morgens einschlafe, es ist völlig, aus der Absolutheit gesehen, völlig gleichgültig. Und nur in dieser Relativität macht es eben vielleicht einen kleinen Unterschied, wie das Leben verläuft. Ob man nun ein bisschen entspannter leidet oder ob es das große oder richtige Chaos ist.
Lieber entspannter nicht leiden.
Ja, ja. klar. Nur solange der Gedanke da ist, ich bin das, ist es ja immer leid. Wir reden es uns noch schön. Weil dieser Gedanke, dass es mich gibt, ist per se Leiden, weil ich fühle mich getrennt vom Rest und bin deswegen auf der Suche nach Ganzheit, nach Erfüllung. Und das sucht man dann eben in Partnerschaft, Arbeit, Drogen, Sex, ja, überall. Yes. Von daher kann man sagen, Leben feiern, ja, Leben kann man feiern, aber es wird nie diese Erfüllung bringen, die bin, ohne irgendwas. Wer war das mal? Ich glaube, Papa Jim, so nach dem Motto, du brauchst nichts, um glücklich zu sein. Du brauchst immer irgendwas, um traurig zu sein. Zum Glücklichsein braucht man. Wenn ich anfange, es gibt mich, dann liegt schon das Thema der Traurigkeit los. Nicht nur Traurigkeit, Wut, Hilflosigkeit, Ohnmacht, dann ist das volle Programm da. Und solange ich als konditioniertes Ich durch diese Welt laufe, versuche ich das eben zu vermeiden. Und von daher kann man nicht wirklich sagen, dass Leben schön ist. Alle esoterischen wünscht dir was und denkt dir dein Leben und Bestellungen beim Universum und so, da heißt es immer von wegen, ja, du bist Schöpfer deines Lebens und du kannst es verbessern. Wenn ich das höre, dann sage ich, okay, ist alle Teil der Show, muss alles so sein, aber es führt die Menschen in die Irre. Weil wenn irgendjemand sagt, du kannst was tun, muss man sagen, nee, du kannst nichts tun. Nicht, weil du nicht in der Lage bist, aber weil es dich als getrennt existierendes Wesen nicht gibt. Wenn es heißt, wenn man die Offenheit dafür erzeugen kann, dass das heißt, nimm die Finger aus deinem Leben und lass dich leben. Guck, wo es dich hinhaben will. Dann entsteht schon eine ganz andere Grundentspannung in dem System, als wenn ich immer denke, ich müsste alles selber hinkriegen, ich müsste alles organisieren.
Und man kann auch sagen, solange du denkst, dass du was tust, dann tu ruhig was. Ne? Richtig. Du wirst schon sehen, wie es passiert.
Ohne Frage, klar. Das ist auch das, was ich den Leuten sage. Also ich rufe nicht zur Lethargie auf und nur noch im Bett zu liegen, aber ich sage bei manchen Leuten, wenn du herausfinden willst, ob es wirklich so ist, sag mal, egal was ich sage, glaub mir kein Wort, dann leg dich ins Bett und denk dir, du stehst nie wieder auf. Du wirst jetzt nicht mehr aufstehen. Und dann guck, was passiert. Entweder ist die Blase voll oder der Postbote klingelt oder was auch immer. Irgendwas wird passieren. Und andersrum dieses Thema, wenn du irgendetwas unbedingt willst, dann mach es. Probiere es aus. Weil wenn ein Gedanke möglich ist, dann ist er in dem Schöpfungsspektrum einfach mal das, was sein soll. Und von daher, es ist eben alles möglich. Nur der diese vermeintliche Denkweise, ich bin dann der Schöpfer dessen, das ist eigentlich der größte Zahn, den man Menschen ziehen muss. Also nicht ziehen muss, um Gottes Willen, ich muss überhaupt nichts. Aber mit diesem Denken, ich mach's alleine und ich bin toll und alle anderen sind die Blöden, das ist eben das, was auf Dauer entweder ins Burnout oder Depressionen oder was auch immer führt.
Ja, unbewusst spüren wir ja, dass wir die ganze Zeit sind und sobald wir uns auf ein Ich reduzieren, ist natürlich dann ein Minderwert da. Ne? Genau. Also dann entsteht schon das Gefühl automatisch von Minderwert. Ne?
Genau.
Und darum ist es auch so eine Befreiung, wenn man weiß, ja, ich muss es nicht tun, ne? Es passiert. Und ich erlebe es so, ich muss nichts tun, ich kann im Bett liegen bleiben, aber die Lebensenergie, die steht von alleine auf.
Genau,
ne?
Genau.
Dass die Lebensenergie hat Spaß dran, zu leben, ja. Und zu agieren und zu fließen.
Ja.
Und dann taucht dann ganz viel auf, was einfach stimmig ist oder sich auf jeden Fall so anfühlt. Ne?
Genau. Ich habe irgendwann mal, weil jemand meinte so von wegen, warum meditierst du nicht oder warum bist du so selten still? Erstmal stimmt es nicht. Also die meisten, die mich so erleben, leben mich meistens sprechend und auch ziemlich aktiv. Weil ich sage, wenn die Absolutheit gewollt hätte, dass es hier mal still und ruhig ist, dann hätte es nicht diesen Körper kreieren müssen. Und so wie auch gestern bei der Non-Duality-Veranstaltung mehrmals gesagt wurde, Meditation und so weiter ist super. Ist erstmal super, um so einen Geist ein bisschen runterzubringen. Man muss aber dabei aufpassen, dass man sich nicht seine Gefühle und seine Lebendigkeit wegmeditiert in dem Denken, ich muss still sein. Und nur in der Stille ist die Erfüllung und nur da ist das Absolute. Und Es ist nicht die Stille, sondern es ist das, was dahinter ist. Von daher, wie gesagt, wenn die Absolute gewollt hätte, dass es hier still und ruhig ist, dann hätte es das Ding nicht geschaffen, weil still und ruhig ist es sowieso. Von daher heißt Lebendigkeit nicht im körperlichen Tun sich verlieren und meinen, man ist das und man macht das alles selbst, sondern mit dem Wissen, dass ich getan werde, neugierig und offen jeden Morgen aufzustehen und zu gucken, was will das Leben heute von mir, was ist heute dran, was ist heute zu tun, wer kommt mir entgegen, welchen Mensch sehe ich auf der Straße, wer ruft an, was passiert. Und ohne diese Einstellung, dieses von wegen, nein, es muss immer alles ruhig sein und man muss immer allen, mit allen immer rum und bliss und, nee, muss man nicht. Sondern einfach nur dieses, wie so ein freier Fall, ohne irgendwo aufzuschlagen, durch dieses Leben durchgehen, zu wissen, alles läuft nach Plan. Das heißt, jeder, den ich treffen soll, den treffe ich. Und ich kann in jedem einen in Anführungszeichen Lehrer sehen, um die Frage zu beginnen. Lehrer ist alles. Alles lehrt mich, wieder nach innen zu gucken und zu sagen, wo ist da eigentlich diese Sehnsucht, das, was jeden Menschen antreibt. Was ist das eigentlich? Wo kommt es her? Und alles schmeißt mich darauf zurück, wenn ich in der Lage bin, das Leben so, sagen wir mal, zu lesen und mitzukriegen, da will es mich hinhauen. Und dann fängt es an, erst wirklich lebendig zu werden, wenn eigentlich dieses ganze Denken, es gibt nicht, weg ist. Das, was eigentlich vom Verstand, das, was wir Leben nennen, ist für den Verstand eigentlich der Tod. Weil in Wahrheit, das, was wir sind, ist gar nichts. Das ist die Abwesenheit von jeder Wahrnehmung. Wenn man das jetzt nimmt, Abwesenheit von jeder Wahrnehmung heißt Tod. Das heißt, das, was wir essentiell sind, ist bereits tot. Und paradoxerweise entsteht erst, wenn ich mausetot bin, diese komplette Lebendigkeit, dann werde ich wieder zu dem kleinen Kind. Zu dem Kind, wo noch kein Ich-Bewusstsein war, wo alles eins war. Und dann wird man durch diese Welt bewegt und fühlt sich zwar so an, als ob man selber das macht, aber es ist klar, dass man bewegt wird. Und dann ist erst die richtige Lebendigkeit. Und in dieser Lebendigkeit darf auch alles sein. Nicht wie bei manchen. Da darf zum Beispiel auch eine Tür knarren. Aber da sagt so ein Kopf, nee, das muss ganz ruhig sein, aber dann knarrt da plötzlich eine Tür. Super, dann soll Türen knarren sein. Es darf eben alles sein, egal ob es, was auch immer das Leben bietet, muss man keine Beispiele. Aber das ist so, diese Lebendigkeit schließt alles ein, die schließt nichts aus. Da darf Streit sein, da darf Wut sein, da darf Freude sein, Liebe sein, es darf alles sein. Nicht darf sein ist so in Anführungszeichen, es ist einfach so, wie es ist. Und mit diesem Bewusstsein ist das größte Geschenk, was man hier kriegen kann. Problem ist nur, dass es keinen gibt, der das Geschenk in Empfang genommen hat. Und dem Moment, wo dieses Geschenk kommt, ist der es in Empfang nehmen könnte, weg. Und trotzdem erlebt es sich ja danach.
Du hast von der Sehnsucht gesprochen, die jeden Menschen inne ist. Worauf zielt die oder was ist das für eine Sehnsucht?
Naja, aus der menschlichen Perspektive gesprochen, wenn man es so nennen möchte, ist es ja eigentlich eine unbestimmte Sehnsucht. Das weiß ja eigentlich keiner, wonach er sich wirklich sehnt. Das ist eine Suche, die, ja, ich weiß nicht, wonach ich suche. Manche deuten das dann als die Frage, wo komme ich her, was mache ich hier, wo gehe ich hin? Oder die Sinnsuche, dann kommen so Worte wie Erfüllung oder was auch immer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist sie absolut unbestimmt. Es weiß keiner genau, wonach er sucht. Und das ist ja auch, wenn man sich den Gesamtwerdegang so anguckt, ganz klar, weil das, was da gesucht wird, kann man ja mit keinem Wort der Welt benennen. Weil das ist paradoxerweise diese Erfüllung, diese Glückseligkeit, dieses das Sein, was nichts braucht, um zu sein. Und von daher ist das eigentlich schon ein ganz cleveres Spiel. Es gibt da so das eine, dass sich in einem Traum illusorische Figuren basteln, denen dann so das Wissen und der Weg eingehaucht wird, wo sie wieder so lang zu gehen haben, um am Ende wieder genau da zu sein, wo sie am Anfang waren. Und zwischendrin waren sie auch nicht wirklich weg, weil das war ja so ein Traum. Das ist eigentlich wie der Fallschirm im Flugzeug. Man, es kann einem eigentlich nichts passieren. Weil man weiß genau, mit dieser Sehnsucht, wenn man die dann irgendwann versteht, das leitet mich immer in die richtige Richtung. Und wo es herkommt, das sind wir wieder bei dem, was man nicht beschreiben kann. Wenn ich jetzt sage, das Alleine, die Schöpfung, das Universum, alles, was ist und alles, was nicht ist, jedes Wort kann das nicht beschreiben, was wir sind.
Bei mir ist die Sehnsucht so nach einer bestimmten Entspannung und Zufriedenheit dabei. Und klar, dann, die hat man schon mal erlebt in bestimmten Umständen. Dann ist natürlich die Gefahr, dass man wieder die Umstände sucht und meint, dann ist es wieder genauso. Aber sie ist nicht von Umständen abhängig. Sie kann mit Umständen auftreten, aber sie kann auch mit den gleichen Umständen überhaupt nicht auftreten. Ne?
Genau. Ist völlig unabhängig von dem, was ist. Weil das ist ja das, was oft verwechselt wird. Das heißt, ich muss meditieren, um in die Stille zu kommen. Oder um dadurch den Körper in eine bestimmte Entspannung zu bringen. Körper und damit den Geist in die Entspannung. Oder umgekehrt. Solange es einen Grund braucht oder irgendeinen Anlass im Außen, in dem es möglich ist zu entspannen, ist das immer nur eine relative Geschichte, weil wenn dann der Grund weg ist, dann verschwindet es wieder. In dem Moment, wo klar ist, wer ich bin, ist diese Entspannung von Hause aus da. Auch wenn auf der relativen Ebene Aufregung ist. Es ist gleichzeitig, und das ist das Paradoxe, was man mit keinem Wort der Welt rüberbringen kann, dass es gleichzeitig aufgeregt ist, gleichzeitig wütend, also jetzt nicht gleichzeitig aufgeregt und wütend, sondern gleichzeitig von mir aus wütend und gleichzeitig entspannt. Wobei es noch nicht mal nur entspannt ist, es ist noch tiefer als tiefenentspannt. Es ist so entspannt, dass es schon wieder runter, also da ist nichts entspannt. Aber das ist genau das, wo die eigentliche, wenn man so nennen möchte, Heilung drin liegt. Und wo auch diese Sehnsucht zum Erliegen kommt, dass auch keine Sehnsucht, in dem Moment, wo das erfahren wird, klar ist, wer bin ich, dann ist keine Sehnsucht mehr. Dann ist auch keine Suche mehr nach dieser Entspannung oder nach dieser Erfüllung oder was auch immer. Und dann fällt auf der weltlichen Ebene ganz oft das Interesse an Feiern, Entspannung, Erfüllung, Suche und so weiter. Das fällt alles weg, weil es kann das meiste Geld sein, der größte, keine Ahnung, die größte Party, der schönste Körper, der tollste Sex, der leckerste Wein. Es ist alles immer nur ein Abklatsch von dem, was innen drin immer schick ist. Und nicht nur schick, sondern das ist unbeschreiblich. Aber es kann im Außen trotzdem weiterhin meditieren oder was auch immer. Es ist alles gut. Nur es fällt doch irgendwann auf, dass diese... Also als Beispiel die Sommerretreats auf der Hallig. Als ich das erste Mal diese Retreat da gemacht habe, war ich lange Zeit vorher nicht an der Küste, lange Zeit vorher nicht an der See und bin in meiner Kindheit an der Nordsee mehr oder weniger halb aufgewachsen. Mit den Bergen habe ich nicht so viel am Hut. See war immer mehr meins. Dann komme ich auf diese Hallig, freue mich endlich mal wieder, den Horizont zu sehen, setze mich dahin und denke, jo, ist schön. Aber mehr auch nicht. Diese Euphorie, diese Begeisterung, die man so in der Erinnerung mit sich rumschleppt, von wegen, oh ja, endlich wieder dahin und da ist schön. Das war schön. Aber mehr auch nicht. Und jetzt sind wir zurzeit gerade so ein bisschen in den Bergen, wo ich merke, ist auch schön. Die Abneigung von früher, wenn man das so nennen möchte, die ist weg. Aber es hat jetzt auch nichts mehr, nichts Substanzielles mehr. Es ist schön und binnig. Wir waren in Spanien mitten zwischen riesengroßen Gewächshäusern, wo Landstriche komplett unter Plastik eingepackt sind, damit die ganze Welt ihre Orangen bekommt. Auf der relativen Ebene ist es natürlich ein Graues, wenn man sieht, was der Mensch mit diesem Planeten anstellt. Aber trotzdem war okay. Es war, wenn es innen drin schick ist, ist alles andere auch schick. Und
so. Wir haben eben gesagt, oder du hast gesagt, eben die wirkliche Zufriedenheit ist eigentlich, oder Erfülltheit ist da, wenn die Ich-Haftigkeit wegfällt. Also darunter verstehe ich der Ich-Gedanke und die Zuordnung aller Wahrnehmungen und Gedanken auf ein gedachtes Ich,
ja.
Wenn das wegfällt.
Genau.
Aber das kann man ja nicht machen.
Nee.
Das kann passieren, kann nicht passieren.
Richtig.
Gibt es was förderlich ist?
Förderlich, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, diese Selbstergründung, das Interesse an, wer bin ich? Was natürlich auch nicht gemacht werden kann. Das heißt, ob jemand sich diese Frage stellt oder nicht, liegt ja auch wieder an dem, was die Schöpfung haben will, Schöpfung in Anführungszeichen. Also man kann grundsätzlich nichts dafür oder dagegen tun. Wenn es in dem Spiel möglich ist, würde ich sagen, die Frage, wer bin ich? Bei jedem Wunsch, bei jedem Denken, ich bin falsch, bei jedem Denken, ich habe Zweifel an dem, was ich mache, nicht von dieser Position als feststehend ausgehen und sagen, ja, das ich hier, ich bin, und ich gehe von hier aus in die Welt. Ich will etwas, aber ich will etwas nicht. Das heißt, den Fokus mal umzukehren und zu sagen, wer ist eigentlich der will? Und sich nur mit dem zu beschäftigen. Wer bin ich? Und dazu sind wir wieder beim Thema von vorhin. Gibt es alle möglichen Varianten. Das Internet ist voll mit Videos, jetzt TV, was auch immer. Wo der Fokus immer darauf liegt. Also wenn ich den Fokus auf Advaita, Non-Duality, Erwachen, Erleuchtung, wie auch immer haben. Wenn ich ihn haben soll, dann ist das ist eigentlich das Einzige, das man überhaupt, was man tun kann. In Verbindung mit einem, um das mal runterzubrechen, heißt das eigentlich, sei still. Nichts anderes. Weil in dem Moment, wo ich mir selber verbiete, den Mund aufzumachen, mir selber verbietet, in körperliche Aktion zu treten, in Anführungszeichen, wenn es dann möglich ist, werde ich automatisch meinem Innenleben gewahr. Und das ist ja erstmal, solange es ichhaft denkt, eine Mischung aus Wut und Traurigkeit in unendlichen Ausmaß. Und wenn es mir gelingt, das da sein zu lassen, ohne in eine Story reinzurutschen, ohne das mit einer Kindheit zu verbinden oder was auch immer zu machen, sondern das, was da ist, einfach nur wahrzunehmen, ohne es zu benennen, ohne eine Traurigkeit vom Kopf als Traurigkeit zu benennen. Die wahrzunehmen als das, was sie ist, was auch immer spürbar ist. Dann kann dadurch das System immer ruhiger werden. Weil der Verstand brabbelt nur ohne Ende so viel, weil unten drunter ganz viele Gefühle sind, die er immer irgendwie unterdrücken muss. Wenn ich dieses Fass einmal aufmache und das wohlwollend da sein lasse, was da ist, wird es danach automatisch ruhiger. Und je ruhiger es wird, deswegen ist erstmal so der Zwischenschritt die Stille, dass man sich selbst alleine ohne Ablenkung aushalten kann, in einem leeren Raum, dass man einfach sitzt und mit sich selbst still sein kann. Und mehr als diese gedankliche Stille kann man eigentlich nicht tun. Man kann versuchen, diese Stille immer profunder, immer tiefgreifender werden zu lassen. Und wenn es die Gnade möchte, fällt einem vielleicht irgendwann auf, dass selbst die Wahrnehmung an sich nicht echt ist. dann fällt man in diese unbeschreibliche Unendlichkeit. Aber zuerst dieses Ich verbrennt, verschwindet, je mehr man sich diesem Gefühlscocktail stellt, der da zeitlebens angesammelt wurde, und von daher aufhören mit allem Tun, wenn es möglich ist. Sogar aufhören mit Meditieren. Hinsetzen, sein. Und gucken, was kommt. Und das, was kommt, nehmen. So wenig wie möglich Ablenkung im Außen. So als. Aber an sich ist es müßig, weil man kann eben nichts tun. Und ja.
Man kann nichts tun und auf der absoluten Ebene gibt es auch keine Ursache und Wirkung. Genau. Und trotzdem fällt mir auf, wenn ich jetzt in der Zeitskala denke, dass wenn hier so Momente oder auch Stunden oder Tage passiert sind, wo der Ich-Gedanke nicht mehr da war, dass das meistens im Zusammenhang war, dass ich mit Lehrern, sage ich jetzt mal, von mir ist auch mit 2E, zusammen war oder sehr auf die fokussiert war,
ja.
Dass es in diesen Zeiträumen eben passiert ist. Also das würde ich schon sagen, ich glaube, die Buddhisten sagen noble Gesellschaft oder so, also dass das auch irgendwie hilfreich sein kann.
Ja, ohne Frage. Das ist so wie, sagen wir mal, auch wie so eine energetische Heilung, wenn man zu Heilern geht. Dann fühlt sich das in deren Präsenz erstmal gut an, sondern passiert irgendwas, aber 3-4 Wochen später oder von mir aus nur ein paar Tage später rutscht das durch das eigene Denken wieder zurück in die gewohnten Formen. Es kann sich immer wieder mit in diese Situation begeben, kann das unterstützen, ohne Frage. Deswegen sind die Ashrams ja auch voll von Menschen und es werden immer mehr. Nur wer denkt, dass er dorthin muss, um nur dort das zu erfahren, das ist dann wieder, weil dann kann es durchaus sein, dann sitzt man bis zum Ende seines Lebens da. So eine Menschen hatte ich auch schon bei mir in der Praxis, auch schon im Satsang. Kameraleute von ganz bekannten spirituellen Lehrern, die direkt im Umfeld derer waren und nach wie vor immer noch sagen, ja, sie haben es alles durchdrungen und verstehen das alles, aber irgendwie, es klappt nicht. Also man kann es machen, aber man sieht an solchen Beispielen, es ist einfach nur eine Gnade. Und das heißt nicht, dass denjenigen, denen das nicht passiert, dass die von der Schöpfung in Ungnade gefallen sind, sondern es ist einfach nur eine andere Erfahrung, die hier gemacht wird. Diese, es macht keinen Unterschied. Also aus der Absolutheit gesprochen, braucht es den Kellner im Restaurant, der halt weiter denkt, das ist eine Nudelart aus Italien oder was auch immer, den braucht es genauso wie ein spirituellen Lehrer oder wie ein Yogi, der schweigend im Schneidersitz in Indien sitzt und einen anderen Aspekt des Seins präsentiert. So ist diese Gnade der Erleuchtung nichts Besonderes. Das ist eher alles besonders Denken fällt dadurch weg. Also, das ist also, ja, die Gnade, was muss ich tun, damit die Gnade mich erreicht? Bin ich in Ungnade gefallen? Nein, bist du nicht, weil es ist immer genauso, wie es die Schöpfung einhaben will. Und das auch zu transportieren, jedem Menschen noch zu sagen, hey, so wie du bist, bist du richtig, weil das Leben, was du dir ausgesucht hast, hast du dir nicht ausgesucht. Das ist ja genau das, was gespielt werden soll. Und in dieser absoluten Hilflosigkeit, in dieser Ohnmacht zu sagen, ich kann nichts dafür tun. Ich kann immer nur mich bis ran an diese Klippe wagen. Aber ich kann nicht selber springen. Wenn viele sagen, Erwachen ist ja eigentlich eine Todeserfahrung. oder ein absolutes Einschlafen, oder wie man es auch mal bezeichnen will. Von daher, ich kann alles dafür tun, mich an diese Grenze ranzubauen, aber ob ich denn springe, ob dieses Sterben wirklich stattfindet oder nicht, habe ich nicht in der Hand. Und es zählt, es ist auch nicht essentiell wichtig, weil aus der Absolutheit gesprochen, nehme ich die Advaita Nudeln genauso wie den Advaita Lehrer. Also das ist, ja.
Wie ist für dich, ich nenne es jetzt mal pauschal, so Guru-Gehabe? Also für mich kann ich sagen, dass mir die Lehrer mit H oder mit 2E, mit denen ich auf Augenhöhe kommunizieren kann, die ich als Freunde ansehen kann, mit denen ich ein Bier trinken gehen kann, die sind mir sehr viel sympathischer.
Ja.
Ist das jetzt einfach nur eine Vorliebe wie Kaffee oder Tee oder wie siehst du das?
So wie es unendliche Facetten in dieser Schöpfung gibt, so gibt es auch in den spirituellen Lehrer-Guru-Rollen alle unterschiedlichen Varianten. Der Mensch, der aufgrund von Traditionen oder was auch immer in einer anbetungswürdigen Grundhaltung, Geisteshaltung ist, der braucht vielleicht den Guru, der auf einem Podest sitzt mit Blümchen und Ramana und Bildern dahinter, der das Ganze sehr heilig tut, und der wird dort abgebucht. Und vielleicht ein anderer Mitteleuropäer oder wer auch immer, der schon mal was von Augenhöhe gehört hat, der sagt, warum soll ich da irgendwo hochgucken oder wie auch immer. Also es ist immer für jeden genau das passende Pendant da. Was anscheinend immer noch mehr Menschen anzieht, ist so ein bisschen dieses Ruhe, aber dieses Besondere. Da ist jemand, der strahlt immer diese Ruhe aus. Man sieht bei Videos immer nur, oh, alles schick. Man sieht nie, dass derjenige im Durchfall auf der Toilette sitzt. Also ein drastisches Beispiel. Also man sieht diese menschliche Komponente, die nach wie vor alle haben, die wird automatisch ausgeblendet und da wird so ein Götzenbild, so ein Heiligenbild dargestellt. Und dann heißt es, oh, dann müssen wir da hinpilgern, weil da kriegen wir das. Damit komme ich nicht klar. Also der Mario, der steht überhaupt nicht auf. Wenn Leute kommen und sagen, ah ja, heilig, und ja, wo ich sage, komm, lass das Heilige einfach bitte zur Seite. Wir sitzen ja alle auf Augenhöhe und gucken, was das Leben von uns will. Aber das ist keiner besser, keiner schlechter, weil das ist gerade das, was ich finde, was diese Funktion ausmacht. Wenn diese Funktion wieder was mit Selbsterhöhung, Selbsterhöhung zu tun hat und zu sagen, so, ich habe jetzt was und wenn du zu mir kommst, kriegst du es auch, oder umgekehrt, ich habe jetzt was nicht mehr und wenn du zu mir kommst, nehme ich dir das auch. Und dann ist das, ich sag mal, genauso wie das Konzept der Seele, ein riesengroßer Verkaufsschlager. Weil so ein Mensch, der noch in seinen Sehnsüchten suchend unterwegs ist, für den ist das natürlich, der nimmt jeden Gras rein. Und wenn einem jemand verspricht, ob nun per se mit Worten oder einfach nur durch das Umfeld, was er da so hat, von wegen, oh ja, da gehen ganz viele hin, das muss gut sein, dann, da fühlt sich irgendwas für mich unstimmig an. Ich merke auch, wenn Menschen mit, ich muss es einfach sagen, wenn Menschen mit selbst ausgedachten Namen oder andere spirituelle Lehrer haben den anderen Namen gegeben und die nennen mich dann mit einem anderen Namen, da gibt es in mir schon einen Teil, der fühlt sich damit schon komisch, einen anderen Namen auszusprechen. Weil es ist egal, ob ich irgendein indisches Synonym oder irgendeine Anreihung, eine Aneinanderreihung von Buchstaben habe oder den Namen, den die Eltern diesem Ding gegeben haben, in dem Fall Mario. Es ist egal, wie ich das Ding bezeichne, es geht niemals hier drum. Es ist immer nur das, was da drin ist. Und diese ganze Show, die damit verbunden ist, auch dieser Anteil der Ablehnung dessen, mit dem ich hier auf die Welt gekommen bin, Ich sage, ah, Herr Mario, ja, das war blöd, das wollte ich nicht. So, jetzt gebe ich mir einen neuen Namen und starte neu. Nee, nicht neu starten. Wenn ich neu starte, was startet dann neu? Es ist ja automatisch immer in Verbindung mit dem Körper, immer in Verbindung mit dieser Rolle. Und von daher bin ich für so wenig wie möglich Show. Und bisher war es so, dass die Gruppen bei mir relativ klein waren. Weil ich gemerkt habe, anscheinend wollen viele Leute immer noch ein bisschen Show, ein bisschen Drama, ein bisschen Hokuspokus und auch ein bisschen jemanden vor sich haben, der der aus sich selbst so ein Mystikum macht, der sich so ein bisschen darstellt. Und das ist nicht meins. Also zumindest ist im Moment noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Rolle mit mir macht oder was diese Schöpfung hier macht. Aber ich merke bei allem, was in Richtung Show geht, steige ich aus. Wir haben schon so viele Leute gesagt, schafft ihr doch mal einen anderen Namen an. Die sind, nein, wozu? Und, aber grundsätzlich auch hier, es ist nichts falsch, es ist, ich finde es faszinierend, diese Bandbreite von unterschiedlichen Lehrern, von unterschiedlichen Methoden der Wortwahl und so weiter, das alles zu sehen. Aber es ist definitiv nicht meins. Im Moment. Wenn was auch immer passiert, kann sein, dass ich mir demnächst auch eine Decke über den Schoß lege und Mario G oder was auch immer. Keine Ahnung. Also das ist, glaube ich nicht. Weil das ist eher so diese, ich sehe auch so ein bisschen so den Wandel auch in dem ganzen Non-Duality- und Advaita-Bereich, dass dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis immer mehr auf Augenhöhe rutscht. So wie du sagst, man kann miteinander Bier trinken gehen, man kann ganz normal über das Leben plaudern. Und es ist trotzdem klar, es ist kein Zweifel daran, dass das alles nur ein schönes Spiel ist. Aber man muss diese ganze Habe, diese ganze Tue nicht mehr haben. Aber man kann sicherlich, bei Veranstaltungen kann man reden, es gibt's nicht, es ist nichts da. Logisch. Das ist klar. Das ist sowieso die Basis irgendwann. Und dann lebt sich's weiter wie vorher. Es wird ein Bier trinken. Es, keine Ahnung, interessiert sich für was auch immer, welche Hobbys. Und vor der Leuchtung hacke Holz, trage Wasser. Nach der Leuchtung hacke Holz, trage Wasser. Und das ist es eigentlich. Dass auch dieses Lehrende, dieses Weitergebende irgendwann gar nicht mehr im Fokus steht. Sondern das ist automatisch passiert, ich muss nichts sagen. Wir sitzen zusammen im Restaurant oder was auch immer und nur das blanke Sein reicht aus und alles ist schön. Und
ist eine erfüllende Beziehung einfach nur Gnade, also dass es einfach energetisch oder resonanzmäßig so gut stimmt? Oder gibt es eine bestimmte Einstellung oder Offenheit, die man anstreben könnte, damit eine Partnerschaft ja eben einfach mal glücklich ist.
Wie bei einem anderen auch. Erstmal muss die Beziehung zu mir stimmen. Also wenn das ist jetzt wieder der Punkt, den man nicht machen kann. Ne? Das ist, ob dieses Erwachen oder wie auch immer eine stattfindet oder nicht, hat man ja nicht in der Hand. Ja. Wenn ich mit der Überzeugung daran gehe, dass mich kein anderer Mensch glücklich machen kann. Und dass egal, wer auch immer mir begegnet, ob es jetzt nun jemand ist, der mir in Anführungszeichen näher kommt, mit dem ich das gleiche Bett und die gleiche Wohnung teile, oder ob es nur der Nachbar oder wer auch immer ist, gehe mit jedem in Beziehung. Wenn mir klar wird, dass jede Art von Beziehung dafür da ist, mir zu zeigen, wer ich eigentlich bin. Dass es mir meine, die illusorischen Ängste, Wut, Hilflosigkeit, alles aus mir hochholt. Dann ist es ein großes Geschenk. Und dann ist es ein, ein antriebsloser Booster. Weil es in Wahrheit gesehen passiert ja nichts. Aber in diesem Spiel ist es eigentlich das Beste, was man machen kann. Sich einen Partner zu suchen, der selber auch auf diesem, sagen wir mal, Selbsterkenntnisweg ist und miteinander diesen Weg gehen. Was ja nicht zu einem Weg wird, man hat dann nach wie vor seine beiden eigenen Wege und es entsteht so ein dritter Weg, wo man so merkt, der macht das, ich, hier reagiert so, aha, aha. Also wenn beide auf dieser Selbsterkenntnis, auf diesem Selbsterkenntnispfad laufen, dann kann es sein, dass sich zum Schluss die Beziehung erübrigt, dass man merkt, man geht über eine Beziehung hinaus, weil es ist nicht nötig. Man merkt irgendwann, mit dem Partner zusammen ist es schön, aber ohne auch. Sex ist toll, kein Sex auch. Also, es ist ein, naja, Hilfsmittel, das klingt jetzt alles so männlich, trocken, rational. Aber es ist auch ein Hilfsmittel für das, was dieses materielle, illusorische Leben ausmacht, für Gefühle, für Sanftheit, für so einen Hauch von Liebe ist wirklich spürbar, ohne dass irgendwas Bestimmtes sein muss. Also so eine ganz feine Schwingung, die alles miteinander verbindet irgendwie. Da wird es sehr, sehr romantisch, also so sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Aber das ist dieses männliche, weibliche Prinzip. Wenn das zusammenkommt, so Ratio und das Gefühl, die Gefühle, das ist eine wunderbare Mischung. Also, wenn ich davon ausgehe, nicht der Partner hat mich glücklich zu machen, sondern der ist eigentlich derjenige, der bei dem ich denkenden Menschen die ganzen Knöpfe drückt. Und dass ich den dann dafür nicht verurteile, sondern den sogar noch Danke sagen, dann ist es dringend viel. Und wer das Ganze noch ein bisschen intensiver haben möchte, der kauft sich ein Wohnmobil und das, was wir gerade zurzeit erleben, und fährt mit 3 Personen auf 6 Quadratmetern durch die Welt und hat keine Möglichkeit, irgendeinen Rückzugsort zu wählen und zu sagen, oh, jetzt muss ich mal raus aus der Lage. Nein, das ist wie Schleudergang. Und das aus dieser Absolutheit betrachtet, wo diese Gleichgültigkeit nicht in Form von egal und so, sondern aber so ein absolute Gleichheit. Was ist, ist okay, so wie es ist. Und auf der anderen Seite gibt es da Auseinandersetzung, Kuscheln, Stille, Drama beim Einparken, was auch immer das Leben so bietet. Das ist das, glaube ich, was zumindest hier jetzt gerade dieses Leben, was eigentlich absolut sinnlos ist und keinen besonderen Wert hat, mit aber so einer Absolutheit, so einer genau so hat es zu sein, füllt. Und das ist schön. So zu wissen, nichts macht Sinn, aber auf der anderen Seite, es fügt sich alles. Es fügt sich alles und es soll alles genau so sein.
Bis jetzt haben wir ja eigentlich mehr über das scheinbare Individuum, über die einzelnen Menschen gesprochen. Siehst du und denkst du auch in gesellschaftlichen Kategorien? Also es gibt ja gesellschaftliche Umstände, die unser Leben auch sehr bestimmen, obwohl uns das vielleicht nicht immer bewusst ist, weil wir das so als so gegeben hinnehmen. Zum Beispiel eben die Geldverteilung von unten nach oben, der technische Fortschritt, durch den wir eigentlich mit weniger Arbeit leben sollten können, wo es aber genau umgekehrt ist, die Menschen haben weniger Einkommen als noch vor 20, 30 Jahren. Siehst du diese gesellschaftlichen Zustände, Umstände? Machst du dir Gedanken? Entspringen vielleicht da sogar Handlungen draus?
Wir sind am Rande in diesem Gesamtschauspiel präsent und sie tauchen eigentlich immer nur dann im Fokus auf, wenn es die Schnittstellen gibt. Das heißt, wenn Kontakt mit irgendwelchen Ämtern oder Finanzämtern, was auch immer, wenn sowas auftaucht. Der Rest wird, ja, der läuft am Rande mit. Aber da ist kein Fokus drauf, weil also dieser Anspruch, irgendwann mal eine Welt aus Licht und Liebe zu haben, wo alles harmonisch ist, der ist zumindest seit der Selbsterkenntnis, seit dieser Todeserfahrung oder wie man es auch immer nennen mag, ist der komplett weg. Und manchmal kommen so Gedanken hoch wie, aber das ist wirklich so ein Bruchteil von einer Sekunde von wegen, was da draußen läuft, das ist ja alles verrückt. Und so, man kann sich vorstellen, dass so viele, dass das alles Gott gewollt ist, so sinngemäß, so ein Gedanke kommt ab und zu mal. Aber so wie er kommt, verpufft er auch wieder, weil er wieder in diese Unendlichkeit plumpst. Und also es, klar, man könnte jetzt einsteigen in alle möglichen Bereiche. In dem Moment, wo ich durch die Welt fahre und das mit eigenen Augen sehe, wie der Mensch mit der Natur umgeht oder wie der Mensch mit Tieren umgeht oder so, dann ist eine Betroffenheit da und dann, wenn ich sowas live sehe, schreite ich auch ein. Also wenn irgendwie ja, mit Tieren irgendwas passiert oder irgendwie so. Aber grundlegend das Universelle oder das Globale von mir aus. Weil, also es ist am Rande läuft das so mit. Aber da entstehen keine Handlungen daraus. Das wird bei den Veranstaltungen vielleicht am Rande mal so ein bisschen mit erwähnt, um den Geist da so ein bisschen, so den Verstand ein bisschen gefügiger zu machen. Aber mehr ist da nicht. Weil da ist wieder so ganz klar, wenn hier das Licht ausgeht, ist auch die Welt weg. Also da ist existiert nichts. Und es muss einfach das größte Chaos auf diesem Planeten geben, damit jeder in seinem illusorischen Leid, sagen wir mal, da abgeholt wird, wo er ist. Das heißt, jeder bekommt einen Einstieg von mir in die spirituellen Themen über einen anderen Bereich. Der eine sieht die Kondensstreifen am Himmel und hört von Chemtrails, der nächste hört von Fluorid in der Zahncreme, der nächste kriegt mit, dass man bei den Wahlen ja eigentlich, ich gebe meine Stimme ab, ich packe den Wahlzettel in eine Urne, also die Leute, ob nun Deutschland ein Land ist oder ob das eine Firma ist und diese ganze Theater, Verschwörungstheorien, Kirche und so, passt alles zusammen, aber alles dient nur dazu, um mir und jedem anderen mir da draußen zu zeigen, wo noch unbewusste Ängste in mir drin sind. Also alles dient indirekt mit zum, in Anführungszeichen, Erwachen. Und da Existenz nun mal Leiden ist, gibt es alle Varianten des Leidens. Und wenn man sieht, wie von mir aus alles vom Strom abhängt, wie alles Plastik immer mehr wird. Und also das ist klar, es muss immer doller werden. Und
ja, aber es ist auch eben die Menschen, die zum Beispiel aktiv werden oder so, das ist auch Teil.
Ohne Frage.
Des Ganzen.
Ja, na klar.
Das ist genauso akzeptiert wie alles andere
richtig,
auch.
Richtig, ne? Klar. Und ich habe auch den, das ist faszinierend, wenn man sieht, dass die einen die Erde verschmutzen und die anderen teilweise Schüler oder so irgendwelche Erfindungen machen, wie sie zum Beispiel das Plastik wieder aus dem Meer rausnehmen. Oder nur wenn man da einsteigt, dann kann sich ganz viele Gedanken machen, ganz viele Erkenntnisse bekommen. Aber wenn diese ganze Gedankenschleife durch ist, dann sitzt man auf dem gleichen Stuhl, vor der gleichen Kamera, mit den gleichen Problemen. Es ist nichts anderes als vorher. Und das ist so ein gedanklicher Ausflug. Und sag mal, wer in Anführungszeichen die Welt verändern möchte, muss jetzt nur bei sich anfangen. Das ist die einzige Möglichkeit. Weil die Welt verändert sich automatisch, wenn ich mich verändere. Und wenn hier klar ist, wer ich bin, dann ist diese Welt, da ist nichts mehr schlimm, da ist nichts mehr, also wenn ich einen Albtraum habe und wach werde, dann ist das, was ich da, wovor ich da Angst hatte, hat nie wirklich existiert. Nicht von wegen, das ist dann Ne? Das ist dann weg, vorher war es da und jetzt ist es weg. Nein, es war nie da. Und so ist es auch mit dem Ich, wo viele sagen, ja, da ist das Ich weggefallen, da ist nichts weggefallen. Da war nie irgendetwas. Und das ist auch rückwirkend die Heilung für alle möglichen Lebensthemen, egal was auch in meiner Kindheit passiert ist. Da gibt es keine Kindheit mehr, da ist nichts mehr. Das ist gar nichts mehr. Und dieses gar nichts, dieser komplette Tod ist anscheinend die größte Erfüllung. Und das ist eben dieses weltliche Schön, ist ein Teil davon. Und in dem Moment fällt es auch weg. Aber es darf wie immer, es ist Platz, in dieser Wahrheit ist Platz für jede Art der Lüge. Und für die einen, die meinen, sie sind die Weltverbesserer, für die anderen, die denken, sie sind die Heiler, die Bankkaufleute, die Chemiekonzerne, wer auch immer, es ist in dem Spiel für alle Platz. Und alles insgesamt gesehen macht es wieder rund.
Ist in deinem Leben Platz für Dankbarkeit?
In dem Leben des Mario ist ganz viel Dankbarkeit. Also in der Rolle, so ich das auch vor kurzem mal bei Facebook geschrieben habe, ich habe das größte Geschenk bekommen, was man bekommen kann. Und das Paradoxe ist ja, so ein Verstand kann es verstehen, dass er nur eine Rolle ist. Und dass er nur gespielt wird und kann für das gespielt werden dankbar sein. Von daher, mit dieser Rolle ist ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Demut verbunden. So nach dem Motto, dein Wille geschehe. Wobei im Hintergrund klar ist, es gibt nicht dein Wille und mein Wille, das ist der Wille, der automatisch geschieht. Aber so diese, wenn man es so nennen möchte, Schnittstelle zwischen dem All-Einen und dem Relativen, so dem Absoluten und dem Relativen, genau immer so dieses Spiel mitzuverfolgen. Mit der Klarheit, zweifelsfrei, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Und andererseits ist hier so viel erfahrbar. Da ist auf der Rollenebene oder Spielerebene ist die Dankbarkeit an erster Stelle. Aber sie ist eigentlich gleichgültig. Also sie hat genauso wie alles andere keine Substanz. Dankbarkeit, Demut, weil aus der Position gibt es ja immer noch die Unkenntnis von dem, was kommt als nächstes. Das Buch des Marius ist geschrieben, aber ich kann nicht vorblättern, weil es ja keine Zeit gibt, um nichts zu blättern. Das passiert immer in diesem ewigen Moment. Also aus der Rolle gesprochen, ist alles präsent, alles da. Aber wenn wir jetzt wieder Non-Duality, Wahrheit, ist Gleichgültigkeit in unserem Idee, in unserem Konzept wie alles andere.
Meine Fragen gehen zu Ende, aber hast du noch ein Thema, worüber du gerne sprechen möchtest?
Nö. Ich finde, die Dankbarkeit ist jetzt gerade sehr schön spürbar. Danke für die Möglichkeit. Und nee. Alles gut.
Okay, dann danke für das Interview.
Danke dir.